Hallo liebe Champions und herzlich willkommen zur bereits dritten Folge von unserem Podcast. Und auch heute bin ich wieder nicht allein. Ich habe den lieben Jonas dabei, der beim letzten Mal dabei war, und Daniel ist neu dabei. Hallo ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mich doch einfach über den Discord an, der unten verlinkt ist, oder direkt über Social Media. Ansonsten könnt ihr auch gerne immer wieder im Chat dabei sein und eure Fragen direkt hier schreiben. Und ja, wir haben heute Sonntag, Wochenende neigt sich dem Ende entgegen. Erstmal das Wichtigste, wie viel Marvel Champions habt ihr denn dieses Wochenende schon gespielt?
Dieses Wochenende noch gar nicht. Ich habe jetzt nur Kontakt gehabt, weil ich jetzt Doctor Strange und Thor endlich bekomme. Ansonsten konnte ich leider noch nichts spielen dieses Wochenende.
Bei mir sind es jetzt 5 Runden, wenn ich es insgesamt zusammenzähle. 4 am Freitag. Und nochmal eine Solo-Runde am Samstag.
Ja, ich bin leider auch dieses Wochenende nicht zum Spielen gekommen. Ich habe aber gestern eine richtig schöne Pen-and-Paper-Runde gehabt. Das entschädigt dafür. Unser erstes Thema soll sein, da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen und ich habe auch schon in einigen Videos drüber gesprochen, Regeln, die man vielleicht gerade am Anfang falsch macht. Und zum Thema Regeln möchte ich als erstes nochmal ganz kurz etwas anderes erwähnen, denn in der englischen Sprache gibt es bereits das Rules Reference, also das Regel Referenzhandbuch in der Version 1.4. Und da wurde einiges neu überarbeitet. Der Aufbau ist ein bisschen anders. Man hat jetzt das Inhaltsverzeichnis auf vorne, muss nicht mehr ganz hinten schauen und solche Sachen. Sachen zu Defense-Regeln wurden nochmal erklärt und auch nochmal ein bisschen angepasst. Und auch dieses Schlagwort Do bzw. You wurde auch nochmal ein kleines bisschen angepasst. Wenn ihr die englische Sprache also gut genug mächtig seid, guckt euch das auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr Regelfragen habt. In deutscher Sprache ist es bislang leider noch nicht erschienen. Da warten wir alle schon einige Wochen und Monate drauf. Ich hoffe auch, dass das bald passiert. Gut. Die erste Regelgeschichte, die ich mir so rausgesucht habe, die ich am Anfang auch noch häufig falsch gemacht habe und mein Mitspieler zum Beispiel immer noch sehr, sehr häufig falsch macht, ist das Alter Ego und Heldenaktion. Es gibt eben Aktionen, die könnt ihr nur als Alter Ego oder eben nur als Held ausführen. Wenn ihr eine Karte spielt und da steht Hero Action oder Heldenaktion drauf, dann müsst ihr dafür Held sein und könnt das nicht im Alter Ego-Modus machen. Genauso andersrum. Das ist, glaube ich, sogar der Fehler, der häufiger gemacht wird, dass man Alter-Ego-Aktionen im Heldenmodus macht, weil man ja doch relativ, also zumindest im Verhältnis, seltener im Alter-Ego-Modus ist und es auch weniger Alter-Ego-Aktionen gibt. Ging euch das damals genauso?
Ja, ich hatte das auch zwischenzeitlich, wobei je öfter man reinkommt, also man bemerkt dann, finde ich, meistens selbst irgendwann den Fehler. Und ich hatte es oft, wenn ich mit neuen Spielern, die das Spiel noch nicht kannten, gespielt habe, dass da öfters auch der Fehler auftritt, aber dann habe ich es halt dann irgendwann korrigiert, aber ganz am Anfang habe ich es auch ein paar Mal falsch gemacht.
Ja, im Endeffekt, bei mir war es ganz genauso, am Anfang ist das ab und zu passiert und dann habe ich den ganzen Zug einfach nochmal wieder umgekrempelt und musste halt dann nochmal von vorne anfangen, wenn ich es gemerkt habe. Aber das ging dann ganz schnell besser und es ist eben auch bei mir so, dass es dann bei den neueren Spielern am Anfang ab und zu erwähnt werden muss. Aber ja, das tut sich dann recht bald, das Problem.
Ja, genau. Eigentlich hat man das dann irgendwann raus, wenn man es oft genug falsch gemacht hat. Ich versuche dann auch mal, wenn ich einen Fehler mache, zumindest diesen Zug nochmal zu rekonstruieren. Manchmal fällt mir sowas aber echt zu spät auf und dann, ja, je nachdem, wie stark es das Spiel beeinflusst, sage ich dann, komm, was soll's, ist nicht so schlimm. Ich habe bestimmt auch schon mal Fehler gemacht, die zu meinem Nachteil waren und dann spiele ich meistens weiter. Ganz selten, dass ich das Spiel dann komplett nochmal neu anfange.
Ja, ich denke auch. Also es ist von weg, weil wir ja jetzt gerade auch über Regelfehler sprechen. Ich glaube, man muss dann immer überlegen, was würde wie am meisten Sinn machen und wie macht es dann auch Spaß und ist nicht zu mächtig. Und solange es dann noch Spaß macht, ist es ja auch absolut in Ordnung.
Ja, genau. Ja, Daniel, hast du ein Thema, das du gerade vielleicht anfangs, als du neu angefangen hattest, häufiger falsch gemacht hast?
Ja, also ich hatte zum Beispiel bei Rhino ganz am Anfang, klar, mein erster Gegner, hatte ich Verständnisprobleme mit dem Sternchen zum Beispiel, was bei der einen Karte, wo Rhino so stark angreift, ich suche sie gerade nochmal raus. Nee, habe ich gerade nicht. Bei der hatte ich Probleme zu verstehen, wann das genau getriggert wird. Ich dachte, dass die Sternchen immer nur getriggert werden, dann bei einem entsprechenden Sternchen-Boost. Das hat sich dann natürlich herausgestellt, dass das total falsch war, sondern dass dieser starke Angriff, den Rhino da einmal machen kann, einfach immer beim oder einfach einmal beim nächsten folgenden Angriff ausgelöst wird. Da hatte ich am Anfang, habe ich das mit dem Sternchen halt eben falsch verstanden.
Genau, ne? Du meinst die Karte, wo er drei Angriffspunkte dazu bekommt und dann einmal mit Overkill angreift und dann wird die Karte abgelegt. Ja.
Ganz genau, ja.
Ja, bei mir, ich denke, ein Fehler, den ich gemacht habe, war wohl gerade zumindest ab Zola von der Erweiterung, von der Red Skull-Erweiterung. Der hatte einige Minions, die gesagt haben, wenn sie aufgedeckt werden, passiert das. Und Zola bringt gerne die Minions ins Spiel. Allerdings heißt das nicht, dass die Effekte triggern, die eben die Minions haben, die sagen, wenn aufgedeckt passiert das und das, da sie nur ins Spiel gekommen sind und nicht aufgedeckt wurden. Das war so ein Fehler, der mir das ein oder andere Spiel dann am Anfang wirklich schwer gemacht hat.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Habe ich auch lange Zeit tatsächlich falsch gemacht, weil für mich auch nicht ganz klar war, wann, was bedeutet Put into Play und wann sind sie revealed. Auch dieses, wenn Karten vom Encounter-Deck abgelegt werden müssen, bis ein Minion abgelegt wird und der dann ins Spiel gebracht wird, ist der auch nicht aufgedeckt und dann triggern da auch Fähigkeiten ganz häufig eben nicht.
Ja, das habe ich auch lange, lange falsch gemacht. Also muss ich auch sagen, das war mir lange nicht klar, dass diese Fähigkeit dann eben nicht getriggert wird, wenn er so ins Spiel kommt und nicht als Begegnungskarte.
Ja, genau. Ich glaube, es ist so ein Fehler, der ist auch vielleicht gar nicht so richtig gut in den Regeln erklärt. Also wahrscheinlich steht es genauso in den Regeln, aber welche... Auf dem Spielfeld ist es im Prinzip kein großer Unterschied, ob der vom Ablagestapel ins Spiel kommt oder vom Encounter-Deck ins Spiel kommt, der Minion. Denn ich weiß nicht, wer das so macht, wirklich alle Karten abzulegen und dann nochmal die Karte vom Ablagestapel runternimmt und ins Spiel legt. Also ich decke auf und sobald ich eine aufdecke, lege ich sie eben ins Spiel. Und das ist wahrscheinlich so das, was die meisten Leute verwirrt. Und deswegen passiert dieser Fehler.
Ja, ist einfach im Deutschen auch, sage ich mal, verwirrend mit jetzt in den deutschen Regeln mit Aufdecken, wie du es schon gesagt hast, wenn ich die umdrehe, ist die quasi aufgedeckt und dementsprechend kann schnell natürlich dieser Fehler passieren, ja.
Ja, gerade dann ärgerlich, wenn man halt eben bei Armin Mutanten haben, die sagen, sie bekommen halt direkt schon ein Upgrade. Oder ich glaube, es war auch Claw, der hatte auch irgendwelche Minions, die ja den Nachrüsten-Effekt haben oder Surge. Das passiert ja beides eben nicht und das sind beides Mechaniken gewesen, die wirklich, ja, die da ins Gewicht gefallen sind oder ins Gewicht fallen.
Ja, genau. Es gibt ja noch so andere Keywords wie Insight und sowas. Sowas triggert eben immer nicht, wenn der nicht revealed ist, sondern einfach nur ins Spiel gelegt wird, also put into play. Ja. Eine Regel, die wurde auch schon sehr, sehr, sehr häufig im Discord gefragt, ist, was passiert eigentlich, wenn die maximalen Lebenspunkte erhöht werden? Heilt dann der Held Lebenspunkte? Oder wie funktioniert das? Also die maximalen Lebenspunkte, wenn sie sich zum Beispiel von 10 auf, sagen wir mal, 13 erhöhen, dann erhöht sich auch euer Lebenspunktestand um eben diese 3 Punkte. Habt ihr zum Beispiel zu dem Zeitpunkt 5 von 10 Lebenspunkten, habt ihr dann 8 von 13. Ihr heilt aber nicht, also es ist kein Heileffekt. Sollte irgendeine Karte triggern, wenn ihr euch heilt, dann ist das eben nicht, wenn ihr einfach euren Lebenspunktestand erhöht, sondern nur, wenn ihr wirklich euch durch einen Karteneffekt oder durch den Effekt eines Helden wirklich heilt. Das ist eine Frage, die taucht sehr, sehr häufig auf. In der Grundbox haben wir ja auch bereits Helden, die ihre Lebenspunkte erhöhen können, zumindest einen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Iron Man, der ja, glaube ich, seine Lebenspunkte gleich um 5 erhöhen kann. Das erhöht auch seinen aktuellen Stand, aber es heilt ihn nicht. Und wenn das Upgrade weg ist, dann verliert er diese Lebenspunkte auch wieder und die werden dann auch von seinem aktuellen Lebenspunktestand abgezogen. Es kann also sein, wenn ihr ein Upgrade ablegen müsst, das euch Lebenspunkte bringt, dass ihr dann besiegt seid, weil ihr nicht mehr genug Lebenspunkte übrig hatte, die das ausgleichen.
Ja, also den Fehler da, also ich war mir da auch nicht ganz sicher, ob ich direkt einfach die Lebenspunkte dazu bekomme oder ob einfach nur meine Lebenspunkteanzahl erhöht wird und ich dadurch einfach höher heilen kann. Da war ich mir am Anfang auch nicht sicher und da musste ich auch nochmal nachfragen, ja. Ich hätte noch ein anderes, noch einen anderen Punkt, weil wir ja vorhin schon bei Claw und den Minions waren, die er mit ins Spiel bringt. Ich hatte am Anfang große Probleme bei Claw, weil ich den einen Fehler, den wir gerade schon angesprochen haben, gemacht haben, sodass quasi immer bei dem Söldner wurde nachgerüstet, egal wie der ins Spiel kam bei mir. Und die andere Karte, weil es wird ja gesagt, du sollst das mit den Masters of Evil spielen, gibt es die Karte die Meister des Chaos, wo du deinen Ablagestapel und den Begegnungsstapel nach einem Masters of Evil Schergen durchsuchen musst. Den habe ich dann, wenn ich keinen im Ablagestapel hatte, immer vom Deck genommen und habe die alle, die ich weggelegt hatte, auch auf den Ablagestapel gelegt, sodass Claw extrem schnell durchs Deck gerannt ist, was ich natürlich hätte nicht machen müssen, weil wenn ich nur suchen soll, sind alle anderen Karten werden nicht abgelegt, sondern einfach danach wieder normal im Deck durchgemischt und dadurch rennt der Schurke nicht so schnell durch das Deck.
Ja, genau, es gibt ja da Unterschiede zwischen, ich weiß nicht, wie die deutschen Begrifflichkeiten sind, leider, ich habe die jetzt gerade nicht rausgesucht, aber dieses Discard, wo dann wirklich Karten von einem Counterdeck abgelegt werden, Search, wo du tatsächlich nur nach einer Karte suchst und danach wird dann das Counterdeck meistens gemischt oder auch das eigene Deck. Und dann gibt es auch noch Look, wo du dir einfach Karten anguckst und die werden dann entsprechend auch wieder zurückgelegt.
Ja, im Deutschen ist es Suchen. Ich habe es gerade vor mir und dann war das eine nochmal so lange ablegen, bis du etwas findest. Und das ist dann ja wirklich ablegen auf dem Ablagestapel.
Genau. Das ist mir letztens bei Sola passiert. Der hat ja so eine Mechanik, dass man viele Karten ablegt. Und den hatte ich den zusammen ges hatte ich gespielt mit Scarlet Witch, als ich Scarlet Witch getestet habe für das kommende Video. Und ich hatte irgendwie am Ende des Spiels vier Acclaration Token draußen, weil ich so oft durch das Deck gerannt bin, eben auch durch diesen Regeltext. Ja, Jonas, du hast bestimmt auch noch Regeln, die du gerne ansprechen möchtest.
Ja, also eine Regel, glaube ich, die allen in der Community wirklich sehr einen sehr schweren Start bereitet haben, vielleicht, denke ich, ist das Hazard-Icon, das Danger-Hazard-Icon in Deutsch heißt das ja Gefahr wohl, wo man ja eine zusätzliche Encounter-Card bekommt. Das ist meistens, also was heißt meistens, das ist auf den Side-Schemes drauf.
No whisper target
Und
found.
ich lese persönlich, ob jetzt im Discord oder auch auf anderen Plattformen ganz oft, dass Spieler nicht klarkommen, gegen Rhino verlieren und das alles zu schwer finden. Und dann stellt sich heraus, okay, sie haben jedem Spieler eine zusätzliche Encounter-Karte gegeben, was natürlich tatsächlich falsch ist. Denn es ist so, dass der erste Spieler, First Player, eine zusätzliche Encounter-Karte bekommt. Und dann war es das ja eigentlich. Nur wenn halt mehrere von diesen Icons draußen liegen, würde das praktisch verteilt werden. Das steht recht ungünstig, auf Englisch zumindest, auf Deutsch weiß ich es gar nicht, auf der Karte drauf und macht das Spiel dann natürlich unheimlich schwieriger, wenn man plötzlich zwei Karten dadurch mehr bekommt oder gar mehr, wenn man zu dritt oder zu viert spielt.
Ja, absolut. Das ist tatsächlich so eine Regel. Das Problem hatte ich nicht, weil ich am Anfang so viel Videos in Englisch geguckt habe, auch von der GenCon und so, wo dann auch manchmal die Entwickler gespielt haben. Und da war mir es eigentlich relativ klar, dass da immer nur eine zusätzliche Karte kam. Was ich aber in dem Zusammenhang auch falsch gemacht habe, ist, wenn mehrere Hazard-Icons draußen waren, dass ich alle zusätzlichen Encounter-Cards nur dem ersten Spieler gegeben habe und nicht auf die anderen Spieler verteilt habe.
Also ich habe das genauso falsch gemacht, wie Jonas gesagt hat. Ich habe auch gerade noch mal so einen Nebenplan, den von Rhino rausgesucht. Es steht drauf Gefahrensymbol und dann Teile in der Schurkenphase plus eine Begegnungskarte zu. Und ich habe das total, ich habe das auch falsch verstanden. Ich habe gedacht, jeder bekommt eine und dementsprechend war auch der Start schon, auch gegen Rhino, für mich ein bisschen schwierig, wo ich dann dachte, okay, das ist der einfachste Gegner. Na doch, okay, schwieriger als gedacht.
Ja, ist auch wirklich nicht ganz genau definiert, ja. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, wenn ich das nicht schon vorher tatsächlich irgendwo anders gesehen hätte und die Regeln dann erstmal aus dem Regelbuch genommen hätte. Nicht optimal. Eine weitere Regel, da wird auch sehr, sehr, sehr häufig nachgefragt und ich glaube, das machen auch sehr, sehr viele Spieler falsch, gerade wenn sie neu anfangen, ist Retaliate, Vergeltung. Zum Beispiel Black Panther hat diese Fähigkeit, aber es gibt auch Minions, also Schergen, die diese Fähigkeit haben. Und hier ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass diese Fähigkeit nicht triggert, wenn ihr den Schergen besiegt. Hat also ein Scherge 4 Lebenspunkte und ihr schafft es mit einem einzigen Schlag, ihn zu besiegen, dann gibt es auch keine Vergeltung mehr. Denn er ist besiegt und erst dann würde geschaut werden, triggert Retaliate, also Vergeltung, oder nicht. Andersrum, das wurde vorhin hier schon bei uns kurz angesprochen, wenn ihr als Held Vergeltung habt, wie Black Panther zum Beispiel, und betäubt seid, dann triggert die Fähigkeit trotzdem noch. Wenn ihr angegriffen werdet, schmeißt ihr den Schaden immer noch zurück. Also ich stelle mir Retaliate immer so vor wie Stacheln zum Beispiel. Ja, man hat Stacheln und jemand haut einen und dann verletzt er sich, weil er euch eben berührt. Und so habe ich mir das merken können.
Ja, ich hatte da auch öfters Probleme, beziehungsweise ja, Verständnisprobleme, weil ich mir auch nicht sicher war, was ist zum Beispiel, ja, wenn ich betäubt bin. Wenn ich betäubt bin, kann ich nicht zurückschlagen, aber so wie du mir das damals auch erklärt hast, mit den, ich muss mir das so vorstellen, wie Stacheln, dann war es für mich auch logisch.
Ja, bei Black Panther ist ja so ein, ich weiß nicht, wenn ihr den Film gesehen habt, so der Fall, dass er die kinetische Energie quasi sammelt und die dann zurückschmeißt.
Ja. Ja, also ich denke, es ist tatsächlich ja auch ein recht interessantes Thema, da ja selbst in der Grundbox, ich glaube, das ist das Under Attack. Ich weiß nicht, ob es in Deutsch Unterattacker heißt, ich habe keine Ahnung. Aber da haben ja selbst die Wildens die Möglichkeit, schon Retaliate zu bekommen. Und ja, das kann schon echt wehtun. Also ich hatte es öfters mal, gerade wenn ich Quicksilver spiele, den ich recht gerne spiele, gegen Zola, der an sich ja schon retaliert hat, oder auch eben andere Minions. Da kann man sich auch schon wirklich viel Schaden machen, wenn man es nicht ganz richtig spielt. Oder es ist eben gut zu wissen, wie man spielt, da ja auch durch die ganzen Erweiterungen mittlerweile ja auch einige Protection-Character selbst die Möglichkeit haben, Retaliate zu bekommen.
Ja, genau. Keyword, das mittlerweile relativ stark verbreitet ist. Das ist auch so eine Sache, du hast es schon angesprochen, Under Attack in dem modularen Encounter-Set sind Attachments dabei, damit die Villains diese Fähigkeit bekommen können. Das ist so eine Fähigkeit, die will ich echt nicht beim Gegner sehen. Also ich bin auch gerne jemand, der viele kleine Angriffe macht, anstatt einen großen. Miss Marvel zum Beispiel, die auch viele Attack-Events zum Beispiel spielt, würde bei jedes Mal bei einem Event, dass ein Attack ist, Retaliate triggern und Schaden zurückbekommen. Und deswegen sorge ich eigentlich immer dafür, wenn es möglich ist, diese Attachments abzulegen. Das ist auch so ganz interessant. Ne? Gibt es so irgendwie Attachments oder Fähigkeiten, die ihr auf gar keinen Fall beim Gegner sehen wollt und wo ihr euch wirklich die Mühe macht und die Ressourcen ausgibt, um die Dinger wieder loszuwerden?
Puh, schwierig. Generell handle ich das schon so, dass ich versuche, wenn es sehr früh ins Spiel kommt, das quasi wegzubekommen. Ansonsten, wenn es eh Richtung Ende geht, dann versuche ich die gar nicht mehr wegzubekommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt was Spezielles ist oder das, was Spezielles ist, was ich unbedingt wegbekommen möchte.
Ich denke, das kommt ganz auf die Situation drauf an. Persönlich mag ich das immer viel lieber, wenn das Board leer ist, wenn gerade nichts da liegt. Das ist dann einfach immer eine schönere Basis. Oder ich sag mal, manche Karten haben ja auch einen Mehrwert, selbst wenn es jetzt nur das Horn von Rhino ist, was ihm plus 1 gibt. Also auf Dauer wird das ja schon mehr. Aber da kommt es wirklich auch sehr darauf an, was für Charaktere ich spiele. Denn wenn ich jetzt ein Hawkeye spiele, ist natürlich Retaliate nicht so verlockend wegzumachen als andere Karten.
Ja klar, genau. Das ist natürlich situationsabhängig. Aber ich habe auch so ein bisschen immer... Ich würde das Board eigentlich auch immer leer haben und zwar komplett leer. Keine Threat-Marker, keine Minions. Da baue ich schon immer hin. Manchmal ist es überhaupt gar nicht nötig. Also ich habe manchmal, gerade wenn ich Justice spiele, das Main Scheme so hart unter Kontrolle, dass ich andere Sachen dann vernachlässige und einfach dadurch das Spiel länger mache. Ich gewinne es dann meistens am Ende trotzdem irgendwie, aber ich hätte wahrscheinlich schon 3, 4 Züge früher gewinnen können und dann hätten da vielleicht ein paar Threat Marker gelegen oder das Main Scheme wäre einmal weitergegangen. Ja, ich bin da auch immer so extrem ein Control Freak, was das angeht, dass das Board meistens aber komplett leer ist.
Ja, ich hätte noch ein anderes Thema. Das hat aber auch was mit Vergeltung oder Retaliate zu tun. Und zwar, wenn ich betäubt bin, wann kann ich diese Betäubungskarte ablegen? Ich hatte das am Anfang so gespielt, weil draufsteht, wenn mein Charakter das nächste Mal angreifen würde, dass ich mir nicht wusste, also dass ich mir nicht sicher war, ist mit Vergeltung vielleicht mein Betäubt-Status schon weg? Oder kann ich eine Zäh-Statuskarte von einem Gegner schon entfernen, wenn ich Vergeltung ausführe? Und da war ich sehr, also nicht ganz klar, wann was weggeht, auch ob ich nur einen Basisangriff machen muss, damit das weggeht, oder ob es auch mit einem normalen Standardangriff geht. Das habe ich so, da war ich mir immer sehr unsicher bei der Frage.
Ja, also jeder Attack oder jedes Sword clears eben den Stun oder den Confuse. Also wenn du betäubt bist und du greifst in irgendeiner Form an, entweder Basisangriff oder nutzt eine Karte, auf der Attack steht, dann geht dieser Status auch weg. Und andersrum ist es auch so, wenn jemand, der eine C-Statuskarte, also einen Tough hat, deinen Helden angreift, der Retaliate hat oder jemanden angreift, der Retaliate hat und er Schaden zurückgeschmissen werden bekommen würde, würde die Tough-Statuskarte weggelegt werden.
Ja, genau, das war quasi das. Zäh wird abgelegt, wenn ich Vergeltung ausführe, aber mein Betäubt-Status nicht. Das war so das, was ich erst irgendwie, das musste ich erst reinkriegen, ja.
Zumal es da ja auch andere Möglichkeiten noch gibt. Dass ich weiß nur, ich denke, es sind generell die Fähigkeiten, die auf mehrere Gegner gehen, aber ganz sicher weiß ich es ja auch bei dem Explosionspfeil von Hawkeye. Der steht ja nicht Attack drauf. Das ist ja auch ganz interessant, weil der dann tatsächlich trotzdem gespielt werden kann, weil eben kein Attack drauf steht.
Ja, dachte ich damals, wenn ihr mein Orc-Eye-Video vielleicht gesehen habt, sogar, dass das falsch ist, dass FFG da einfach einen Fehler gemacht hat. Hab dann erst später auch durch einen Hinweis durch einen Zuschauer gemerkt, bei diesen Karten, die Schaden an einer Gruppe von Gegnern machen, das sind meistens keine Attacks, sondern das ist einfach dann eine Aktion. Und ja, genau, sowas würde dann immer noch gehen, selbst wenn man gestunt ist, würde das immer noch funktionieren, ja. So, in diesem Zusammenhang hatte ich gerade noch nicht. Irgendwas hatte ich gerade noch, jetzt habe ich jetzt leider vergessen, schade, aber irgendwie ging es noch um das gestunt und confused sein. Ach so, jetzt weiß ich es wieder, genau. Es gibt noch ein Errata zu einer Karte, das ist vielleicht hier ganz wichtig und interessant, zu Black Widow nämlich. Die hat ja die Karte Dance of Death oder so heißt sie, wo sie 3 Angriffe ausführt, 1 Schaden macht, 2 Schaden macht, 3 Schaden macht. Und oben auf der Karte steht Attack. Und ich bin anfangs davon ausgegangen, dass das als ein einzelner Angriff zählt und diese Karte quasi den Stun clearen würde. Also ich spiele diese Karte und diese Karte wird negiert und dafür ist der Stun also weg. Das ist aber nicht so. Es wurde erratiert und jeder Angriff ist ein einzelner Angriff. Bedeutet also, der erste Angriff würde den Stun clearen und dann könnte man noch 2 und 3 Schaden machen. Bedeutet aber auch, wenn man einen Gegner angreift, der Retaliate, also Vergeltung hat, kriegt man für jeden Angriff 1 Schaden zurückgeschmissen. Das finde ich nochmal recht interessant hier in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Wurde im Nachhinein erratiert. Ich weiß nicht, ob es auf den deutschen Karten vielleicht sogar schon richtig steht. Auf den englischen Karten steht es eben noch, ja, falsch oder zumindest schwer verständlich.
Ich habe die Karte gerade vor mir und steht drauf, führe der Reihe nach die folgenden 3 Angriffe durch und dann füge einem Gegner 1 Schaden, dann füge einem Gegner 2 Schaden, danach füge einem Gegner 3 Schaden zu. Deswegen, ich habe die jetzt in dem speziellen Fall jetzt so noch nicht falsch gespielt gehabt, aber bei Black Widow generell, weil man da immer auf viel achten muss, hatte ich auch ein paar Sachen. Ja.
Ja, ich bin gerade mal ganz kurz die englische Karte am raussuchen. Ich habe den genauen Kartentext nicht vor mir, aber ich weiß, dass ich es am Anfang zum Beispiel falsch gemacht habe. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch gelesen. Ich gucke mir das
Ich
gerade
hätte
noch
sie
mal kurz
gerade
an.
offen.
Da steht auch, make the following three attacks in order. Okay, für mich war trotzdem, dadurch, dass Attack nur oben steht, das einfach ein einzelner Angriff, der dann sich in drei Angriffe aufsplittet. Ja, also ist wahrscheinlich schon so verständlich gewesen, wie es jetzt auch erratiert wurde. Ich habe es tatsächlich vorher falsch gemacht und falsch verstanden.
Ja, nee, ich glaube, das kann doch schon schnell passieren. Also ich meine, wenn ich jetzt vorhabe, den Angriff einfach nur auf einen Gegner zu spielen und ich rechne schnell die sechs zusammen, greife den an und dann kann das schon passieren. Also.
Ja, habt ihr noch weitere, ich weiß gar nicht, wer jetzt dran war, aber habt ihr noch weitere Regeln, die vielleicht falsch gemacht worden sind? Meine Liste ist tatsächlich langsam aber sicher erschöpft. Ich muss dazu sagen, ich spiele natürlich auch schon sehr, sehr, sehr lang und ich kann mich auch nicht mehr so richtig gut daran erinnern, was ich anfangs vielleicht nicht richtig gemacht habe.
Also ein Punkt auf der Liste wäre vielleicht eventuell noch, dass wenn man eine Encounter-Karte bekommt, dass man die immer verdeckt bekommt und erst in der Villain-Phase auflöst, wenn man eben die Karten auflöst. Ich weiß gar nicht, wie genau die Phrase heißt.
Hat die einen richtigen, heißt es nicht nur Hero und Villain Phase? Ich bin mir nicht sicher. Ich nenne sie immer Encounter Phase, damit jeder weiß, was gemeint ist.
Ja, genau. Und dass die dann auch erst ausgelöst werden. Und zum anderen, was ich auch noch hinzufügen möchte, ich fand es ganz interessant, weil in dem Regelheft oder den Referenzen steht, wenn ich mich nicht täusche, wenn man sich nicht sicher ist mit den Regeln, da das ja generell gerade das Thema ist, dann soll man ja tatsächlich die bessere Variante nehmen, habe ich, glaube ich, gelesen. Was ich sehr interessant finde, weil die meisten Kartensysteme sagen immer, dann mach es eher gegen dich, dass der Effekt praktisch oder die Regel eher gegen dich wirkt. Zumindest ist es im Arkham-Horror-Spiel so.
Wobei ich könnte auch schwören, dass es bei Marvel Champions so ist, dass da steht, wenn du nicht sicher bist, nimm das, was schlechter für dich ist.
Dann habe ich das vielleicht tatsächlich mal ganz blöd gelesen. Müsste ich nochmal nachschauen.
Ja.
Ja.
Ich hatte noch ein was bei Black Widow. Und zwar spiele ich die sehr, sehr gern. Ich gebe sie aber auch ungern neuen im Spiel, weil man echt, wenn man das Deck auf diese Vorbereitungskarten auslegt, extrem viel beachten muss, wenn der Schurke dran ist. Aber ich hatte einmal so eine Kombi, wo es hieß, sobald du eine Verratskarte aufdeckst, lege Greifhaken ab, also diesen Greifhaken, und du kannst den Effekt dieser Karte ablegen. Und dann hatte ich noch eine andere Karte, wo drauf stand, falls Nachrüsten getriggert werden würde, würde etwas passieren. Und das ist immer diese Geschichte im Deutschen mit würde oder wenn etwas passiert, da ist man sich immer nicht sicher, wie man genau das Ganze abhandeln soll. Und da kann es schon dazu kommen, dass man irgendwie verwirrt ist. Aber da würde ich wirklich sagen, also in dem Fall war es so, dass wenn das Nachrüsten wirklich abgehandelt wird, dann wird auch das Nachrüsten abgehandelt. Ich kann das nicht unterbrechen mit meinem Greifhaken. Aber das hat jetzt nicht viel geändert. Also da würde ich wirklich zu der Regel tendieren, so wie man es am logischsten und wie es am thematischsten empfindet, kann man das spielen.
Ja. Warte, du meinst Grappling Hook, ne? Diesen Haken. Da würde ich sagen, wenn eine Treachery Card aufgedeckt wird, legst du sie ab und dann würdest du alle Effekte canceln. Also Nachrüsten dürfte nicht ausgeführt werden.
Ja, das ist richtig, genau. Und das ist genau. Ja die Frage. Wenn quasi Nachrüsten nicht ausgeführt werden würde, aber auf der anderen Karte stand halt, wenn Nachrüsten ausgeführt werden würde, und es wäre ausgeführt worden, wenn ich meinen Greifhaken nicht gespielt habe, aber...
Ja, okay, alles klar. Ich kann mich dran erinnern, ja.
Ja, schwierig. Es war genau. In dem Moment, dachte ich, oh, coole Kombo, und dann irgendwann so, na, war vielleicht doch ein bisschen...
Ja, genau, mit dieser anderen Preparation, dieser Espionage, oder wie es auf Englisch oder auf Deutsch heißt, weiß ich nicht. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst, ja.
Ganz kurz nochmal, um dir nochmal recht zu geben, hier Box. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. The Grim Rule, da steht tatsächlich, das ist praktisch the worst possible resolution. Ja,
ist. Ja, okay, wie hatte ich das noch richtig in Erinnerung? Dazu muss ich aber auch sagen, also das Spiel ist ja nicht competitive. Man spielt es ja meistens irgendwie so im Freundeskreis und Ich finde, man sollte dann die Regeln, wenn, auch wenn man was falsch macht oder so, einfach nicht zu ernst nehmen. Man sollte das Spiel wirklich immer so spielen, wie es einen Spaß macht. Es gibt ja momentan auch so ein bisschen diesen, naja, Aufschrei ist vielleicht übertrieben, aber Nebula kommt ja als Heldin raus und rein regeltechnisch kann man sie nicht gegen Nebula als Schurken spielen. Wer Endgame gesehen hat, weiß, es kann auch zwei Nebulas gleichzeitig geben. Ich sehe das Problem da auch nicht großartig, zwei Nebulas zu spielen, und wenn einer durch einen Regeltext erwähnt wird, ist für mich eigentlich relativ klar, ob der Held oder der Schurke gemeint ist. Von daher solltet ihr Regeln dann im Zweifel auch so auslegen, wie sie euch einfach Spaß machen, wenn es wirklich eine Regel gibt, die ihr total dämlich findet.
Ja, also das finde ich, sollte man bei vielen Spielen so machen, dass wenn ich jetzt da sitze und nicht genau weiß, wie soll ich es abhandeln, bevor ich da jetzt 10 Minuten google und irgendwie eine Antwort finde, dann sollte ich es doch einfach so spielen, wie es mir am meisten Spaß macht und wie es auch irgendwie thematisch Sinn macht im Spiel.
Ja, genau. Es gibt ja auch gerade bei Tabletop-Spielen immer diese Regel, wenn ihr nicht sicher seid, wie eine Regel ist und ihr euch nicht einigen könnt, dann werft einen Würfel. So, oder werft eine Münze und dann wird das gemacht und im Nachhinein kann man dann immer noch mal nachlesen oder noch mal jemand anders fragen. Das ist ja auch das Schöne an unserer doch relativ großen Community im Discord, dass da Regelfragen immer sehr schnell beantwortet werden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist immer das Einfachste. Also ich habe immer relativ kurz oder ja, relativ schnell gegoogelt. Wenn ich nichts direkt gefunden habe, schnell einen Discord geschrieben oder eine Facebook-Gruppe und dann kam relativ schnell auch dann eben eine Antwort.
Genau. Ja, steht bei euch noch was auf der Liste? Noch weitere unklare Regeldefinitionen vielleicht oder Regelfragen oder Sachen, die ihr einfach falsch gemacht habt, weil die Regeln schwammig formuliert sind?
Also ich glaube, ich wäre soweit eigentlich durch, ja.
Ja, also ich denke, so die wichtigsten Sachen wären damit auch geklärt. Ich denke, man könnte natürlich sagen, es gibt Fähigkeiten, die gehen einmal pro Runde und einmal pro Zug. Ich weiß nicht, also ich kenne es im Englisch halt mit Phase.
Genau, einmal Phase und Round sind hier die Begrifflichkeiten.
Genau, dass da halt praktisch manchmal auch eben mehrere Zeitfenster existieren. Aber ansonsten, so ist das, glaube ich, so das Wichtigste.
Ja. Auf der Liste, ja. Solltet ihr trotzdem noch irgendwelche Regelfragen haben, wie gesagt, kommt in Discord, schreibt es da rein oder ihr könnt auch jederzeit unter irgendeinem Video oder auch bei mir auf Twitter oder Instagram könnt ihr mir Regelfragen stellen, wenn ihr sonst keine andere Möglichkeit seht, mich zu kontaktieren, und ich werde euch die dann immer relativ zeitnah beantworten. Und außerdem können wir dieses Thema dann natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufgreifen, sollten noch mehr Regelfragen erscheinen. Ich denke, mit jeder neuen Veröffentlichung, mit jeder neuen Box kommt auch so der ein oder andere, ja, neue Regeltext hinzu, der vielleicht nicht ganz so eindeutig ist. Das ist wahrscheinlich ein Thema, das immer wieder kommt. Ein Thema, das mich auch in letzter Zeit gerade viel beschäftigt und eigentlich alle, die sich für Marvel Champions interessieren, ist, warum haben eigentlich Card- und Boardgames oder überhaupt Brettspiele eine so große Faszination? Ich selbst spiele auch extrem viele Videospiele und das liebe ich auch. Aber wenn ich so ein Kartenspiel spiele, irgendwas in der Hand habe, dann finde ich das irgendwie immer noch besser. Also es gibt kein Videospiel, egal wie gerne ich dieses Produkt spiele, das an die Faszination von Card- und Boardgames rankommt. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch so?
Ich kann zum Thema Videospielen gar nicht so viel sagen, weil Videospiele habe ich früher mal gespielt, aber irgendwann gar nicht mehr. Ich bin jetzt durch Corona wieder zurück zum Brettspielen gekommen und muss einfach sagen, dass dieses Zusammensitzen und etwas erleben, jetzt am Freitag zum Beispiel haben wir Nemesis gespielt, das ist ein sehr hochwertiges Brettspiel mit Miniaturen und so weiter, das ist einfach ein Erlebnis und man ist halt doch näher zusammen, erlebt was mit Freunden zusammen. Das ist, glaube ich, das, was begeistert. Und dann ist es egal, ob das Karten, Miniaturen, irgendwas ist. Es ist einfach, ja, eine coole Geschichte.
Bei mir ist es auch so, ich spiele auch sehr gerne einige Videospiele, auch auf Konsole und so weiter. Aber ich bin auch der Meinung, gerade Karten oder Brettspiele, wenn man das halt einfach nochmal, ja, man hat auf der einen Seite etwas in der Hand einfach, man hat es einfach da, man kann es anfassen, man kann es fühlen und vor allem hat man auch noch, ja, Familie oder einen Freundeskreis dabei, und da denke ich auch, dass da zusammenzusitzen, die Spiele zu spielen und das einfach nochmal ganz anders zu erleben, als wie du es jetzt vor dem Bildschirm erlebst. Das ist wirklich das, was einfach Spaß macht. Wenn du die Karte, die Hand voll hast mit 6 Karten in Marvel Champions zum Beispiel und dann dich einfach freust, die Sachen auszuspielen, auf den Tisch zu legen. Ich glaube, dass da kommt man mit Controller und Maus einfach nicht hinterher.
Ja, ich glaube auch die Zugänglichkeit ist da wahrscheinlich auch so ein Punkt. Es ist nicht so schwierig, ein paar Karten zu halten, aber wenn man jetzt irgendein schwieriges Videospiel spielt, in das man sich vielleicht auch erstmal reintrainieren muss, ist das ein bisschen was anderes. Und dieser soziale Aspekt auf jeden Fall. Ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, ich hatte gestern Pen and Paper Abenteuer gespielt. Zumindest einer der beiden Mitspieler ist da jetzt nicht so sehr drin in diesem Thema, aber es hat trotzdem super viel Spaß gemacht, einfach weil man ja, weil man zusammensitzt, weil man sozial miteinander interagiert. Und das ist einfach auf jeden Fall mehr gegeben als bei jedem digitalen Spiel.
Ja, ich finde auch. Also ich habe jetzt auch vor kurzem auf dem Tabletop Simulator ein Kartenspiel gespielt mit Freunden. Und klar, man konnte miteinander sprechen, aber es war definitiv nicht das gleiche, wie wenn ich die Karten in der Hand habe, wenn ich meinem Gegenüber sitze, meinem Freund, und dann interagieren kann ganz anders. Das ist einfach das, was, glaube ich, Brettspiele, Kartenspiele dann in dem Moment einfach ja, viel interessanter macht.
Ja, Tabletop Simulator ist eine sehr schöne Sache, dass du das ansprichst, denn es ist ja natürlich auch möglich, Marvel Champions über den Tabletop Simulator zu spielen. Ich habe da jetzt auch mittlerweile neue Variante. Ich weiß nicht, was ihr da so nutzt. Es gibt diese Marvel Champions Scripted, heißt das. Finde ich auf jeden Fall besser als das, was ich vorher hatte. Ja, wie sieht das bei euch aus? Daniel hat es ja gerade schon angesprochen. Jonas, wie sieht es bei dir aus? Tabletop Simulator? Ja, nein, vielleicht?
Also, ich habe ja berichtet, dass ich am Wochenende Marvel Champions gespielt habe. Und ich habe tatsächlich auch über den Tabletop Simulator gespielt, da ich eben auch Freunde habe, die jetzt etwas weiter weg wohnen, aber die das Hobby einfach auch mögen und lieben. Und da ist es dann wirklich praktisch, wenn man sich da eben den Tabletop Simulator geholt hat. Und da gibt es eben auch, ich habe auch die Scripted-Version, die ist ganz praktisch. Da klickst du einfach nur noch auf den Villain. Dann baut dir das Spiel auch direkt schon alle Karten auf. Du hast dann meinetwegen Rhino schon, du hast dein Encounter-Deck schon, du hast dein Leben schon. Das ist alles einfach da. Und dann musst du nur noch auf ein Encounter-Set klicken, was du dazu haben möchtest. Und im Endeffekt ist das Setup dann super schnell gemacht. Das würde ich mal sagen, ist der Vorteil definitiv am Tabletop-Simulator. Es ist natürlich nicht so gut, wie es einfach zusammen am Tisch zu spielen. Das ist keine Frage. Aber gerade diese gescriptete Version, die gerade existiert, die ist wirklich eine super Alternative eben, wenn man auch Leute haben, die das Hobby eben teilen, aber nicht gerade um die Ecke wohnen. Ja.
Ja, so konnte ich letztens auch einem Freund aus Hamburg das Spiel ein bisschen näher bringen und der will jetzt auch mal versuchen, dass er dann vielleicht in Zukunft mal dabei ist, wenn mein Mitspieler mich besucht, dass er auch nochmal dazu kommt, dass wir mal in einer Dreierrunde zusammenspielen.
Ja, ich finde, es ist halt einfach eine super Alternative. Also ich persönlich habe es jetzt noch nicht gemacht. Ich habe es mit einem anderen Spiel gespielt, was ich aber auch mit einem Freund eben dann über Tabletop Simulator gespielt habe. Es war super, dass wir das überhaupt machen konnten, weil ich wohne in Stuttgart, er wohnt in Berlin. Von dem her wäre das nicht mehr anders möglich gewesen. Aber ich musste schon sagen, dass das Handling, zumindest von dem Spiel, was ich gespielt hatte, mit Karten ablegen, Karten mischen, war schon ja, aufwendig, sage ich mal.
Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, mal so eine kurze Side-Story, vor etlichen Jahren, als es sowas wie Tabletop Simulator noch gar nicht gab, das ist schon Ewigkeiten her. So als gerade die ersten Webcams und sowas auf den Markt kamen, habe ich mal mit meinem Bruder zusammen über Webcam gespielt, sodass man halt sehen konnte, was auf dem Tisch des jeweils anderen liegt. Dann haben wir irgendwie Yu-Gi-Oh! Über Webcam gespielt und immer die Karten so in die Kamera gehalten, die wir jetzt gerade spielen wollen. Und nebenbei telefoniert, weil sowas wie Teamspeak oder Discord gab es damals auch noch nicht, zumindest hatten wir da noch keine Verfügbarkeit von. Und ja, so hat es damals angefangen, weil man digital Kartenspiele spielen wollte. Mittlerweile gibt es da eben den Tabletop Simulator zum Beispiel, gibt auch noch andere Geschichten. Das macht es schon einfacher, aber richtig spielen ist immer noch was anderes. Spielt ihr, oder was für andere Card- und Boardgame spielt ihr noch? Ich weiß, Arkham Horror wurde hier schon mal, oder heißt es Arkham Horror? Ja, ich glaube schon, ne? Wurde hier schon mal angesprochen. Was spielt ihr noch so?
Ich habe viel Brettspiele da. Ich habe Blood Rage zum Beispiel, falls das jemand was sagt. Das ist ein Area Control mit Miniaturen. Kleinere Party-Spiele habe ich auch da, aber eben auch größere Spiele wie Nemesis. Living Card Games habe ich jetzt so kein anderes eigentlich.
Ja, was Brettspiele angeht, ich bin eher so ein bisschen der Fan von den etwas actionreicheren, sage ich mal, wie jetzt beispielsweise Marvel Champions. Da ist einfach immer, finde ich, so ein bisschen Power dahinter. Habe allerdings noch andere große bekannte Spiele wie Gloomhaven beispielsweise, was wahrscheinlich vielen Leuten was sagt. Riesenspiel, wo du tatsächlich auch, es ist ein Legacy-Spiel, wo du praktisch immer mehr und immer mehr in dieser Welt herausfindest, entdeckst und den Spielplan erst vervollständigst, bis hin zu Dice Throne, was praktisch ein Action-Spiel ist, wo du auch einen Charakter nimmst und dann auf diesen Würfeln verschiedene Symbole sind und dann kämpfst du dich da durch die Dungeons und ja, das ist nur so eine kleine Zahl, da gibt es viel zu viel, was ich da aufzählen könnte, aber ja.
Ja, ich spiele noch Star Wars Legion, jetzt nicht so aktiv, aber da habe ich noch einiges und na, wie heißt es noch, dieses MOBA-artige Brettspiel, ich komme gerade nicht drauf, es liegt da vorne, ich kann den Namen nur nicht lesen, ärgerlich. Skytear, jetzt habe ich es wieder. Skytear spiele ich noch sehr, sehr gerne, ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel von einem italienischen Entwickler. Und was ich auch echt empfehlen kann, weil es auch super gut für Reisen und sowas ist, ist Dice Wars. Da habt eure Spielfiguren sind quasi Würfel und jede Seite hat ein anderes Symbol, die einen anderen Charakter repräsentiert. Und ihr bildet mit euren Würfeln eben Einheiten und bekämpft dann einen Gegenspieler. Das solltet ihr auf jeden Fall mal anschauen. Ist ein nettes, kleines, sehr interessantes Spiel. Relativ schnell gelernt. Ne? Easy to learn, hard to master, sagt man immer so ganz gerne. Ist aber wirklich ein super interessantes Spiel. Und eine Sache, die ich auch echt noch empfehlen kann, gerade wenn ihr das vielleicht auch mit euren Kindern oder sowas spielen wollt oder mit Personen, die vielleicht nicht so in Brettspiele sind, meine Frau zum Beispiel spielt nicht gerne, aber eine Sache, die sie gerne spielt, ist Micro Makro heißt dieses Spiel. Ist, glaube ich, auch Spiel des Jahres geworden. Das ist, man hat so einen großen Plan, auf dem eine Stadt in Schwarz-Weiß gezeichnet ist mit ganz vielen kleinen Figuren. Wer vielleicht Wo ist Waldo kennt, es endet so ein bisschen daran und auf diesem Plan muss man dann Kriminalfälle lösen und ja, man kann dann diese Geschichte, die dieser Kriminalfall schreibt, auch in zeitlichen Abständen nachverfolgen auf diesem Plan. Charaktere sind also in verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Stellen auf diesem Plan zu sehen. Und ja, so muss man so kleine Rätsel lösen. Kann ich auch äußerst empfehlen.
Dem schließe ich mich auch übrigens an, habe ich auch daheim. Ich freue mich auf den zweiten Teil, der mittlerweile angekündigt wurde.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe auch schon fast alle Fälle durch. Ich glaube, ich habe noch zwei aus dem Internet, die ich noch nicht gespielt habe. Aber es ist wirklich ein cooles Spiel, ja.
Ich hatte jetzt zuletzt Cantaloupe noch gespielt. Das ist quasi ein Point-and-Click-Adventure in einem Buch mit Karten. Also man muss quasi Karten finden, Objekte finden, miteinander kombinieren, kann an verschiedene Orte reisen, die dann dort kombinieren. Und ja, das erzählt halt auch eine Geschichte. Fand ich auch sehr cool, wer eben auch auf Point-and-Click-Adventure steht.
Ja, wie heißt das nochmal? Das klingt sehr cool.
Cantaloupe. Also Canta und Loop.
Okay, das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das hört sich super interessant an.
Wenn ich noch kurz etwas einwerfen dürfte. Es ist auch aktuell so, passt auch zum Thema Marvel als auch zu der Frage, es gibt aktuell einen Kickstarter, praktisch eine Seite, wo man Projekte mitfinanziert. Und da machen unter anderem einige kreative Köpfe mit, die auch Marvel Champions designen und Charaktere entwerfen, also ja, das heißt Earthbound Rangers und das ist im Endeffekt auch ein Spiel, das ähnlich, also auch Living Card Game werden soll, nur dass man da praktisch die Natur erkundet. Ich weiß gar nicht die genaue Backstory, jedenfalls spielt man auch einen Charakter zu zwei, zu dritt und man reist eben durch ein komplett unbekanntes Land, ne, also Wälder und ganz, ganz toll gezeichnete Orte. Und da ist auch der Punkt, ähnlich wie bei Marvel, dass sich das alles so ein bisschen lebend anfühlt. Also Marvel ist ja immer ganz praktisch, da erzählt es ja immer so ein paar Geschichten. Oder auch die Fähigkeiten von den ganzen Charakteren, wie ja, Captain America, von dem ich kann das den ganzen Tag zum Beispiel, was sich ja dann in der Mechanik immer so anfühlt, als würdest du das ja wirklich tun. Und dort ist es eben, dass es dann ein Ökosystem ist, wo dann auch die Karten miteinander interagieren. Und da machen eben die ganzen Köpfe hinter Marvel Champions auch mit. Und da lohnt es sich mal reinzuschauen, zumindest, ja, wenn ich das mal so noch erwähnen darf.
Ja, absolut. Ja, klingt super interessant. Werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Ich bin eh noch auf der Suche nach so auch Spielen, die ich vielleicht mal Singleplayer spielen kann und eben Spiele, die nicht competitive sind. Denn das hatte ich auch schon mal öfter angesprochen. Mir machen solche Spiele einfach mehr Spaß, die man zusammenspielt und nicht unbedingt gegeneinander.
Dann könnte ich noch eins mit reinwerfen. Das wäre Ian's End. Da hatten wir es auch im Discord schon von. Ist auch ein Deck-Building-Game. Wobei man mit einem Standard-Deck, mit einem, also jeder spielt einen Magier, und man startet mit einem Standard-Deck, es gibt einen gemeinsamen Markt, wo man Karten kaufen kann. Und so baut man sich sein Deck quasi sukzessive zusammen, kann dann auch schwache Karten später irgendwann wieder aus seinem Deck eliminieren, um das Deck halt zu verschmälern wieder. Und kämpft so gegen verschiedene Schurken, ähnlich wie bei Marvel Champions, so ein One-Time-Szenario, wo man halt eben den Schurken dann eben besiegen möchte. Und der Trick an dem Ganzen ist, wenn ich mein Deck quasi runtergespielt habe, wird mein Ablagestapel einfach genommen, nicht gemischt, sondern einfach umgedreht und ich starte mit meinem Deck. Das heißt, ich kann auch beeinflussen, in welcher Reihenfolge meine Karten wieder in meinem Deck zu mir zurückkommen. Auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, was im Englischen schon sehr erfolgreich ist, auch noch mit einem Legacy-Spiel erweitert wurde und jetzt sukzessive im Deutschen auch weiter rauskommt.
Interessant, ja, ich hatte gesehen, dass es da im Discord drüber ging. Ich habe es tatsächlich noch nicht alles durchgelesen, aber das muss ich mir auch angucken. Gerade meine Liste wird länger und länger, aber was soll's. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute auch. Heute ein bisschen kürzer als sonst, aber wir sind immer noch über 45 Minuten. Ja, wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen, Zusehen, Zuhören, was auch immer. Ihr könnt beim nächsten Mal gerne auch wieder mit dabei sein, entweder im Chat oder ich sagte es bereits mehrfach. Ihr könnt mich auch anschreiben und könnt mal direkt, so wie Jonas und Daniel, auch hier im Teamspeak dabei sein. Ich bedanke mich natürlich bei euch. Ich fand es wieder ganz klasse, dass ihr die Zeit gefunden habt und euch auch genommen habt, mit mir hier ein bisschen über Marvel Champions und so weiter zu sprechen. Also nochmal herzliches Dank an euch beide.
Danke auch an dich. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, dem schließe ich mich an. Ich habe auch dir zu danken. Ja,
ja, alles klar. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.